NDR Info. Echo des Tages.
Mit Ulrike Heckmann und unter anderem diesen Themen: Panama Papers setzen Deutsche Bärenberg Bank unter Druck, EU-Kommission will mehr Steuertransparenz, fast jedem Zweiten droht WDR-Recherchen zufolge Altersarmut, Österreich verteidigt seine geplanten Grenzkontrollen am Brenner, die Bundesregierung will die Preisbremse für Arzneimittel anziehen, Erdogan stellt Strafanzeige gegen den Satiriker Böhmermann und der VfL Wolfsburg hofft gegen Real Madrid auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League. In den Panama Papers ist auch der Name der Deutschen Bärenberg Bank aufgetaucht. Sie soll intensive Geschäftskontakte mit einem Offshore-Dienstleister aus Panama gepflegt haben. Peter Hornung aus der Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung erzählt mir.
Ein libanesischer Unternehmer, den die USA auf eine Liste verdächtiger Drogenhändler gesetzt haben. Ein Geschäftsmann mit angeblichen Verbindungen zu großen kolumbianischen Drogenkartellen. Oder auch die ukrainische Kalbai-Gruppe, die immer wieder in fragwürdige Waffenlieferungen verwickelt war. All sie waren über Jahre Kunden der feinen Hamburger Privatbank, nutzten Briefkastenfirmen für ihre Geschäfte. Wenn es Berichte über solche illegalen Geschäfte gäbe, müsse eine Bank sofort handeln, sagt der Mannheimer Wirtschaftsstrafrechtler Jens Bülte.
Wenn über das Konto, was ich als Bank unterhalte, beziehungsweise was ich dem Kunden zur Verfügung stelle, wenn darüber Gelder laufen, die aus Waffengeschäften stammen, dann mache ich mich, wenn ich das weiß oder das leichtfertig verkenne, möglicherweise wegen Geldwäsche strafbar.
Die Bärenberg Bank hat aber nicht immer gehandelt. Im Fall der Kalbai-Gruppe habe Bärenberg die Geschäftsbeziehungen sogar noch ausgebaut, als das Unternehmen 2008 im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Panzertransport für den Südsudan genannt wurde. Eigentlich ein Grund für eine Bank, sich sofort von einem Kunden zu trennen und eine Geldwäscheanzeige zu machen. Die Vorwürfe gegen Bärenberg kommen für Bankchef Hans-Walter Peters zur Unzeit. Er hat gerade das Amt des Präsidenten des Deutschen Bankenverbandes übernommen. Der Verband aber solle nun genau überlegen, so der grünen Finanzpolitiker Gerhard Schick, ob Peters dafür die richtige Personalie sei.
Das Thema Panama Papers steht auch in Brüssel auf der politischen Agenda. Die EU-Kommission will multinationale Konzerne zu mehr Transparenz verpflichten. Sabine Hackländer erzählt mehr.
Die Idee an sich ist schon etwas älter als die Enthüllungen der Panama Papers. Denn dass Steuergerechtigkeit viel mit Transparenz zu tun hat, ahnten im letzten Jahr auch schon die 20 größten Industrie- und Schwellenländer. Weil sie sich nicht länger hunderte Milliarden Euro, Dollar oder Yen an Steuergeld entgehen lassen wollen, stimmten sie gleich einem ganzen Bündel an Maßnahmen zu. Eine davon auch die Offenlegungspflicht von Gewinnen und Steuerzahlungen der Großkonzerne. Für die Umsetzung auf EU-Ebene soll nun dieser Vorschlag sorgen, so EU-Finanzkommissar Jonathan Hill. Die Panama Papers haben unseren Zeitplan nicht verändert, aber sie haben uns in unserem Willen bestärkt, alles dafür zu tun, dass Steuern auch wirklich dort gezahlt werden, wo die Gewinne gemacht werden. Die Offenlegungspflicht soll demnach für Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 750 Millionen Euro gelten. Damit wären rund 6.500 Unternehmen betroffen. Das heißt, alle europäischen Großkonzerne ebenso wie alle Multis, die in Europa Geschäfte machen. Veröffentlicht würden neben dem Gewinn und den geleisteten Steuern auch die Anzahl der Mitarbeiter und weitere Informationen, alles nach Ländern aufgeschlüsselt. Außerdem sollen auch Gewinne außerhalb Europas, beispielsweise in Steuerparadiesen wie Panama, verfügbar gemacht werden. Dieser Zusatz ist wohl tatsächlich den jüngsten Enthüllungen zu verdanken. Die gesammelten Informationen sollten dann für alle sichtbar auf den Internetseiten der Unternehmen 5 Jahre lang verfügbar bleiben. Damit der Plan in die Tat umgesetzt werden kann, müssen die EU-Staaten und das Europaparlament dem zustimmen.
Es waren Schlagzeilen, die heute früh aufhorchen ließen. Fast jedem zweiten Bundesbürger droht einer WDR-Untersuchung zufolge wegen des sinkenden Rentenniveaus eine Rente unterhalb der Armutsgrenze. Ursache dafür seien nicht nur niedrige Löhne, etwa im Einzelhandel oder im Gastgewerbe, sondern auch die hohe Zahl von Teilzeitbeschäftigten, kleinen Selbstständigen und Minijobbern. Das Bundesarbeitsministerium wies die Prognosen zurück. Jennifer Lange mit Zahlen zur Rentenlage.
Altersarmut sei aktuell ein Randphänomen. Das schreibt das Bundesarbeitsministerium. Nur rund 3% der Rentenempfänger über 65 Jahren würden heute eine so niedrige Rente beziehen, dass sie zusätzlich auf die staatliche Grundsicherung angewiesen sind. Nach Recherchen des WDR werden das im Jahr 2030 allerdings fast 50% der Rentner in Deutschland sein. Viele Bürger würden im Alter eine gesetzliche Rente unterhalb der Armutsgrenze beziehen, weil sie lange Teilzeit gearbeitet haben, einen Minijob hatten, arbeitslos waren oder selbstständig. Denn die gesetzliche Rente bemisst sich vor allem danach, wie viele Jahre man eingezahlt hat und wie hoch das Einkommen in der Zeit war. Dirk von der Heide, Sprecher der Deutschen Rentenversicherung, hält die Berechnungen des WDR für vereinfacht.
Ich denke, die Zahlen haben keine sehr hohe Aussagekraft, was die Entwicklung von Altersarmut angeht. Wenn Sie wissen wollen, wie sich die Altersarmut in Zukunft entwickelt, dann dürfen Sie sich nicht nur die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung anschauen, Sie müssen sich dann das Gesamteinkommen ansehen. Und dazu gehört zum Beispiel auch die zusätzliche Altersvorsorge, also die betriebliche Alterssicherung oder die private Alterssicherung. Auch werden niedrige Renten teilweise ausgeglichen durch Einkommen des Ehepartners, aber auch durch andere Erwerbsquellen wie zum Beispiel Kapitaleinkünfte oder Mieteinnahmen.
Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung ist jeder, der einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht. Wer will, kann noch freiwillig privat vorsorgen, etwa über die staatlich geförderte Riester-Rente oder eine betriebliche Altersvorsorge. Das machen 70% der Arbeitnehmer in Deutschland. Von der Heide erklärt aber auch,
diese Riester-Rente wird allerdings nicht so in Anspruch genommen, wie man sich das damals vorgestellt hat.
Nur etwa jeder Zweite, der Anspruch auf einen Riester-Vertrag hat, schließt auch tatsächlich einen ab. Außerdem seien die Zinsen auf die Erträge heute wesentlich geringer, als man damals angenommen habe.
Und das führt dazu, dass die Gesamtabsicherung bei manchen Personen dann doch niedriger ist, als man das damals erwartet hatte.
Von den heutigen Rentnern erhält jeder Zweite weniger als 400 Euro aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Nicht einmal 20% beziehen eine Rente über 600 Euro. Das bedeutet aber nicht, dass diese Rentner alle im Alter arm sind. Weil, wie gesagt, noch privates Vermögen dazukommt, Betriebsrenten, Mieteinnahmen oder die Rente des Ehepartners. Aber klar ist, mit der gesetzlichen Rente allein werden die meisten Bürger in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten nicht klarkommen.
Vizekanzler und Wirtschaftsminister Gabriel erklärte mit Blick auf die WDR-Recherchen heute, das Niveau der gesetzlichen Rente müsse auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden. Damit stelle er zugleich die Entscheidung der früheren rot-grünen Koalition in Frage, das Rentenniveau bis 2030 auf 43% sinken zu lassen. Über diese und weitere Reaktionen Bettina Nutz.
Eine sichere Rente, die versprechen sich Arbeitnehmer von heute schon längst nicht mehr. Doch das Ausmaß einer möglichen Altersarmut, wie sie der WDR jetzt in eigener Recherche ausgerechnet hat, die besorgt vor allem Sozialexperten wie Christoph Butterwegge von der Universität Köln.
Das Problem der Altersarmut wird ansteigen und unsere Gesellschaft ist gut beraten, wenn sie es ernst nimmt und sich heute damit beschäftigt, wie diesem Problem entgegengewirkt werden kann.
Aber wie entgegenwirken, wenn die WDR-Prognose stimmen sollte, wenn 2030 wegen des sinkenden Rentenniveaus vielleicht die Hälfte der Neurentner unter die Armutsgrenze rutscht. Das wären über 25 Millionen Menschen. Das birgt auch politische Sprengkraft, wissen Union und SPD längst. Jetzt kommt Bewegung in die Debatte, rechtzeitig bevor der Bundestagswahlkampf 2017 beginnt. Arbeitsministerin Nahles ist heute vorgeprescht und verspricht eine neue, eine umfassende Reform. Für die will sie sorgfältig prüfen, nichts übers Knie brechen. Und wichtig ist für
gerade die Finanzkrise hat gezeigt, dass die umlagefinanzierte Rente sehr stabil ist und wetterfest. Und deswegen wird die auch eine große Rolle spielen in Zukunft. Und die muss stabilisiert werden und die lebt vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Und insoweit, glaube ich, geht es nicht um hektische neue Vorschläge, sondern die Grundbausteine, die Grundsäulen, die unsere Rentenversicherung tragen, zu stärken und weiterzuentwickeln.
Beim Weiterentwickeln soll es keine Tabus geben, so die Ministerin. Spekuliert wird aber, dass es einen Kurswechsel geben könnte, weg von früheren rot-grünen Regierungszeiten, als beschlossen wurde, das Rentenniveau schrittweise abzusenken. In der Vorsorge steht die Riester-Rente, ebenfalls einmal SPD-erdacht, für Andrea Nahles offiziell nicht zur Disposition. Aber
Sie wissen aber auch, dass wir durch die Niedrigzinspolitik neue Fragen auf dem Tisch haben Und demzufolge müssen wir uns auch diesem Thema widmen.
Die CSU mit ihrem Chef Horst Seehofer fordert dagegen genau das. Seehofer möchte die Riester-Rente am liebsten abschaffen und sowieso das Rentenniveau für breite Bevölkerungsschichten wieder erhöhen. Aus der Opposition gibt es da ungewohnten Beifall vom linken Vorsitzenden Bernd Rieksinger.
Ja, das finde ich erstaunlich, aber Seehofer hat wohl auch gemerkt, mit welcher Sprengkraft wir es hier zu tun haben. Also, dass Menschen, die regelmäßig zur Arbeit gehen, im Alter arm werden, kann eine Gesellschaft auf die Dauer nicht aushalten.
Für die grüne Opposition liegen die Fehler in der Rentenpolitik vor allem bei den Projekten, die diese große Koalition angeschoben hat. Ohne echte Wirkung seien sie, sagt Fraktionschef Anton Hofreiter.
Weil nicht insbesondere die Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, davon nicht profitieren.
Die Rente und eine neue Reform, sie wird Union und SPD weiter beschäftigen, auch weil man verlorenes Vertrauen beim Bürger zurückgewinnen möchte, wie es heißt. CSU-Chef Seehofer kündigt an, dass die Große Koalition sich vorgenommen hat, eine solche Reform doch noch vor der nächsten Bundestagswahl hinzubekommen.
Zum Risiko Altersarmut in Deutschland auch der Kommentar von Holger Beckmann.
Die gesetzliche Rente ist gescheitert, jedenfalls in dieser Form. Man hat es immer irgendwie geahnt. Die WDR-Recherchen haben es jetzt bestätigt. Was da auf die deutsche Gesellschaft ab 2030 zukommt, ist, vorsichtig gesagt, beunruhigend. Ausgerechnet dann, wenn die geburtenstärksten Jahrgänge in den Ruhestand gehen, droht vielen ein finanziell düsterer Lebensabend. Und es ist ja nicht nur die Aussicht darauf, kein Rentnerleben mehr in Saus und Braus führen zu können. Dass man sich von der gesetzlichen Rente eines Tages nicht mehr viel kaufen würde können, das war klar. Nur vor Armut schützen sollte sie dann doch. Und wer jetzt meint, wenn sie das nicht tut, dann sei der Einzelne selber schuld. Sparen könne schließlich jeder, der verkennt, dass das eben nicht jeder kann. Geringverdiener, Minijobber oder alleinerziehende Mütter brauchen jeden Cent heute, jetzt. Sie haben praktisch keine Möglichkeit, nennenswerte Beträge zur Seite zu legen und werden im Alter mit einigermaßen leeren Händen dastehen. Deshalb ist auch das häufig gehörte Argument nicht stichhaltig, die Menschen hätten neben der gesetzlichen Rente später auch noch andere Einkünfte. Der Reichtum, der in diesem Land zweifelsohne vorhanden ist, konzentriert sich überraschenderweise nämlich nicht da, wo Armutsrenten drohen, sondern bei den Gutverdienern. Sie werden ihren Beitrag leisten müssen, damit Deutschland in Zukunft nicht aus vielen armen Alten besteht, die kaum das Nötigste haben für einen halbwegs menschenwürdigen Lebensabend. Denn künftigen Rentnern droht ja nicht nur eine dünne Rente. Sie müssen darüber hinaus auch noch mit steigenden Krankenversicherungsbeiträgen rechnen. Die Tatsache, dass die deutsche Gesellschaft immer älter wird, erhöht den Kostendruck im Gesundheitswesen. Spätestens mit Eintritt der Babyboomer in den Ruhestand dürfte das massiv spürbar werden. Das ist also ein weiterer Treibsatz für das Schreckensbild einer altersarmen deutschen Gesellschaft. Soweit muss es nicht kommen. Die Politik kann gestalten. Allerdings ist klar, das wird Geld kosten, viel Geld. Und es wird eine Menge Kreativität brauchen, um einen Weg aus diesem drohenden Szenario zu finden. Gut möglich deshalb, dass man sich ganz verabschieden muss vom umlagefinanzierten Rentensystem hin zu einer konsequenten Steuerfinanzierung. Ebenso möglich, dass man endlich aufhören muss, die Stabilität der Rentenversicherungsbeiträge wie ein Mantra vor sich herzutragen und hier von Arbeitgebern mehr verlangen wird. Und genauso möglich, dass man schon wieder nachdenken muss über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Die Altersgrenze von 67 Jahren steht in jedem Falle auf der Kippe.
Holger Beckmann kommentierte: Nach der Schließung der Balkanroute rechnet Italien damit, wieder zum bevorzugten Fluchtziel in Europa zu werden. Tatsächlich versuchen Hunderte, manchmal auch Tausende von Libyen aus über das Mittelmeer Italien zu erreichen. Österreich fürchtet sogar eine Verlagerung der Fluchtrouten und hat heute am Brenner, dem Hauptgrenzübergang nach Italien, mit Arbeiten für eine Schließung der Grenze für Flüchtlinge begonnen. Ralf Borchert.
Der 1. Juni gilt in Österreich als neuer Stichtag für eine verschärfte Flüchtlingspolitik. Spätestens dann sollen auch am Brenner, dem wichtigsten Übergang von Italien, aller Voraussicht nach Grenzkontrollen beginnen. Die Kontrollen könnten je nach Entwicklung der Flüchtlingszahlen auch früher oder später starten, sagte Bundeskanzler Werner Faymann. Die derzeit niedrigen Zahlen sind nach Faymanns Worten nur eine Atempause.
Ich muss Ihnen sagen, da wir hier damit rechnen müssen, vorbereitet zu sein. Deshalb wünscht sich's ja niemand, aber vorbereitet zu sein, da ist der Zeitplan 1. Juni für mich doch ein realitätsbezogener.
Ab Juni soll auch ein verschärftes Asylrecht gelten, nachdem es an Österreichs Grenzen nur noch Schnellverfahren für ankommende Flüchtlinge gibt. Chancen auf Anerkennung sollen dann praktisch nur noch Flüchtlinge haben, deren Familienangehörige bereits in Österreich sind. Der Chef der österreichischen Caritas, Michael Landau, übt scharfe Kritik.
Die geplanten Änderungen kommen de facto einer weitgehenden Abschaffung des Asylrechts in Österreich gleich.
Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Roten Kreuzes in Österreich, befürchtet,
dass man ja genau die Schwächsten dazu animiert, wenn ich sagen, dazu zwingt, auf Fluchtrouten auszuweichen und sich in die Hände von Schleppern zu begeben.
Kritik an den geplanten Grenzkontrollen am Brenner kommt vor allem von italienischer Seite. Der Bürgermeister der Gemeinde Brenner, Franz Kompatscher, sagt, Zaun und Stacheldraht wären für Wirtschaft, Tourismus und den Alltag der Anwohner eine Katastrophe.
Ich verstehe, dass Österreich sich irgendwo auch schützen muss. Wir sind nicht für die Grenze und schon gar nicht für Stacheldraht. Das wäre eine Katastrophe.
Im ersten Schritt konzentrieren sich die Bauarbeiten auf österreichischer Seite auf einen Parkplatz neben der Brenner Autobahn. Dort wird seit heute Morgen am Fundament für eine Überdachung der Autobahn gearbeitet. Das Dach soll Kontrollen auch bei schlechtem Wetter ermöglichen. Im zweiten Schritt sollen die Autobahn und die alte Brenner Bundesstraße um mehrere Kontrollspuren erweitert werden. Auch ein Registrierungszentrum für Flüchtlinge ist geplant. Am Ende soll am Brenner aller Voraussicht nach auch ein Zaun stehen.
Ob die Bundeswehr auch im Inland eingesetzt werden darf, etwa zur Terrorabwehr, wird seit vielen Jahren strittig diskutiert. Die Union fordert diese Möglichkeit, die SPD lehnt eine Grundgesetzänderung dafür ab. Über den neuen Vorstoß der Verteidigungsministerin und die Reaktionen darauf Christoph Pressel.
Die Debatte um eine Grundgesetzänderung zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren führt zu Streit in der Großen Koalition. Außenminister Frank-Walter Steinmeier stellt sich gegen Bestrebungen im Verteidigungsministerium, den Artikel 87a zu ändern. Aus seinem Umfeld hieß es, Weißbuch hin oder her, eine Grundgesetzänderung werde es mit der SPD nicht geben. Damit reagiert der Außenminister auf einen Entwurf zum Weißbuch zur Sicherheitspolitik aus dem Bundesverteidigungsministerium. Das Papier ging gestern zur Abstimmung im Auswärtigen Amt ein. Darin heißt es, bislang könne die Regierung die Bundeswehr nur im Falle eines inneren Notstandes einsetzen. Zukünftige sicherheitspolitische Bedrohungen machten eine Weiterentwicklung erforderlich. Die Süddeutsche Zeitung zitierte aus dem Entwurf. Der saarländische Innenminister Klaus Bouillon sprach sich für eine Grundgesetzänderung aus. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender der Innenministerkonferenz.
Zeiten haben sich geändert. Verständlicherweise wurde das Grundgesetz geschaffen nach den Erfahrungen der Weimarer Republik. Man hat alles versucht, dass die Bundeswehr nie im Inneren auftreten sollte. Das hat sich geändert. Der internationale Terrorismus ist eine Gefahr. Für diese Gefahr wirksam zu bekämpfen, brauchen wir die Unterstützung der Polizei. Wir brauchen die Bundespolizei, wir brauchen die Bundeswehr und die Nachrichtendienste.
Klaus Bouillon wies auf die Anschläge in Europa hin. Alleine könne die Polizei das nicht bewältigen. Der Schutz der Bevölkerung sei zwingend erforderlich. Die Opposition ist da anderer Meinung. Agnieszka Brugger, verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen.
Ursula von der Leyen scheint offensichtlich etwas überfordert zu sein mit den komplexen Krisen unserer Zeit und den Kriegen auf der Welt. Wenn sie dann nur die sicherheitspolitische Mottenkiste der Union bemüht und die Schreckensforderungen der letzten Jahre heranzitiert für das neue Weißbuch.
Laut Grundgesetz darf nur die Polizei für Sicherheit im Inland sorgen. Paragraph 87a regelt, dass nur im Verteidigungsfalle die Streitkräfte zivile Objekte schützen dürfen. Außerdem definiert das Grundgesetz den inneren Notstand. Sollte der ausgerufen werden, dann könnte die Bundeswehr Polizeikräfte unterstützen.
Die Bundesregierung will bei besonders teuren Arzneimitteln stärker in die Preisbildung eingreifen. Das ist eines der Ergebnisse des sogenannten Pharma-Dialogs, den Bundesgesundheitsminister Gröhe heute in Berlin vorstellte. Jörg Seißelback.
Keine Mondpreise mehr für neue Medikamente. Das ist eines der Ergebnisse des Pharma-Dialogs, die Gesundheitsminister Gröhe heute gemeinsam mit der Pharmaindustrie, Gewerkschaften und Wissenschaftlern vorgestellt hat. Künftig soll es eine Art Preisbremse geben. Bislang haben die Pharmahersteller im ersten Jahr freie Hand, wenn sie ein neues Medikament einführen. Sie können dafür so viel Geld verlangen, wie sie möchten. Dies hat in der Vergangenheit bei besonders begehrten Medikamenten zu extrem hohen Preisen im ersten Jahr geführt. Beziehungsweise, wie es der Gesundheitsminister augenzwinkernd formulierte, sei zu beobachten,
dass sehr hohe Volumina mit sehr hohen Therapiekosten in die Versuchung führen, bei schneller Marktdurchdringung doch das erste Jahr sehr kraftvoll zu nutzen.
Geplant ist nun eine Obergrenze für Umsätze mit einem neuen Medikament im ersten Jahr. Überschreitet ein Unternehmen diese Grenze, bekommt es nur noch den Preis, den Hersteller und Krankenkassen gemeinsam aushandeln. Bislang gilt dieser in der Regel niedrigere Preis erst nach Ablauf des ersten Jahres. Hintergrund der Diskussion sind extrem hohe Preise für neue Medikamente, so der Sprecher des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen Florian Lanz.
Es gibt ein Mittel gegen Hepatitis C, da kostet die einzelne Pille 700 Euro, Jahrestherapiekost von 70.000, 80.000 Euro. Das steht in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zu dem Forschungsaufwand, zu der Arbeit, die das Pharmaunternehmen vorher damit hatte. Das kann so nicht hingenommen werden.
Vor allem die Krankenkassen hatten vehement eine Preisbremse gefordert, angesichts der rasant gestiegenen Arzneimittelausgaben in den vergangenen Jahren. Die jetzt geplante Umsatzobergrenze kommt den Krankenkassen etwas entgegen, sagt Lanz.
Das ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, um diese horrenden Mondpreise, die es teilweise gibt, möglicherweise in den Griff zu bekommen. Aber richtiger, besser wäre es natürlich gewesen, die fairen, ausgehandelten Preise nicht erst nach einem Jahr gelten zu lassen, sondern rückwirkend zum ersten Tag.
Gröhe allerdings verweist darauf, es müsse für die Pharmaunternehmen weiter attraktiv bleiben, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Daher seien die Einnahmen, die sie für neue Medikamente gleich nach dem Start erzielen können, wichtig. Die Pharmaindustrie macht deutlich, dass sie mit dem Plan des Gesundheitsministers leben kann. In den kommenden Monaten sollen die Details der Preisbremse festgelegt werden, unter anderem die Höhe der geplanten Umsatzschwelle.
Bei der Digitalisierung hat Deutschland noch Nachholbedarf. Das war die zentrale Botschaft des zweiten Forschungsgipfels, der heute mit Beteiligung des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Berlin stattfand. Bundeskanzlerin Merkel appellierte dabei an Unternehmen und die Bevölkerung, sich dem Thema mehr zu stellen, berichtet Dagmar Pepping.
Die promovierte Physikerin Angela Merkel ist ein Fan von Wissenschaft und Innovationen. Die Digitalisierung dringe immer weiter in den Alltag vor und werde irgendwann alle erreichen, sagte die Kanzlerin beim Forschungsgipfel in Berlin. Von Deutschlands Innovationskraft im digitalen Sektor hänge auch der weitere Wohlstand der Exportnation ab, mahnte die Kanzlerin, die Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Forschung und Politik.
Deutschland mit einem sehr starken industriellen Wertschöpfungsanteil hat natürlich ein hohes Interesse daran, nicht mit seiner industriellen Wertschöpfung zur verlängerten Werkbank von anderen zu werden.
Daten seien der Rohstoff der Zukunft, betonte die Kanzlerin.
Und hier, glaube ich, muss man sehr realistisch sehen, die geringe Zahl von wirklichen Internetunternehmen, also die aus der Softwareseite kommen, ist schon ein strategischer Nachteil.
Big Data, das Managen riesiger Datenmengen, ist einer der Schlüsselbegriffe des Forschungsgipfels zur Digitalisierung. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssten in der Bevölkerung eine positive Einstellung zum Big Data Management erzeugen, forderte Merkel.
Und sie dürfen nicht per se irgendwie mit einem negativen Ogu behaftet werden.
Dabei müsse allerdings der personelle Schutz gewährleistet bleiben, Stichwort Datenschutz. Hier pochte die Kanzlerin auf eine einheitliche Auslegung der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung. Dieter Zetsche, der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, wünscht Deutschland in den Zeiten der digitalen Revolution vor allem eines.
Mut. Wer sich zu sehr mit der Vermeidung von Risiken beschäftigt, übersieht schnell das größte Risiko, und das heißt Stagnation.
Eine der großen Zukunftsvisionen, das autonome Fahren. Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, das Kabinett könne sich schon Ende des kommenden Monats mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für computergelenkte Fahrzeuge befassen. Der Digitalverband Bitkom mahnte eine bessere Finanzierung für die Digitalisierung Deutschlands an. Jeder zweite Euro im Bereich Forschung und Entwicklung sollte für diesen Bereich aufgewendet werden, forderte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Derzeit investiert Deutschland 2,9% seines Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung. Ziel der Bundesregierung sind mindestens 3%.
Wie wird künftig die DDR-Vergangenheit aufgearbeitet? Wer will noch in die Stasi-Akten schauen und was wird aus der Behörde, die die Papiere der Stasi verwaltet? Eine Expertenkommission hat heute ihre Vorschläge präsentiert. Dietmar Riemer erzählt mehr.
Die Stasi-Unterlagenbehörde, im Volksmund immer noch als Gauk-Behörde fast besser bekannt, wird in ihrer jetzigen Rechts- und Organisationsform nicht weiter bestehen. Das jedenfalls empfiehlt eine Expertenkommission, die im Auftrag des Bundestags heute eine Empfehlung zur Zukunft dieser Behörde vorstellte. Zwei renommierte Politiker außer Diensten, der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Böhmer, CDU, als Kommissionsvorsitzender, und Richard Schröder, SPD, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten in der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR, als stellvertretender Kommissionsvorsitzender. Beide haben ziemlich genaue Vorstellungen präsentiert. Was geschieht mit den Akten? Nun, sie sollen dem Bundesarchiv eingegliedert werden, sagt Schröder.
Das Bundesarchiv kann es besser.
Was aber nicht heißt, dass die Akten nun gar geschlossen oder verschlossen gelagert und verstauben sollen. Denn, sagt Böhmer,
nur die Zuständigkeit, vor allen Dingen die Verwaltungszuständigkeit für das Archiv wird sich aus vernünftigen Gründen ändern sollen, weil wir meinen, dass die Sonderbehörde ihre Aufgabe als Sonderbehörde erfüllt hat, die Akten aber selbstverständlich weiterhin zugänglich sein sollen und auch in der bisherigen Weise zugänglich sein sollen.
Wenn es so kommen sollte, falls also der Bundestag den Empfehlungen der Kommission folgt, dann wird die Behörde als eigene Organisation aufgelöst, aber in herausgehobener Form in das Bundesarchiv eingegliedert. Die Kommission ist der Auffassung, dass in dieser Organisationsform einer Stiftung innerhalb des Bundesarchivs der Auftrag der noch bestehenden Behörde auch in den nächsten Generationen besser zu erfüllen sein wird. Im Übrigen sehen die Experten voller Lob jetzt aber auch einen Zeitabschnitt zu Ende gehen, weil
die wichtigste Arbeit, was die Aufklärung für die Opfer bedeutet, die ist geleistet, obwohl immer noch insgesamt etwas über 60.000 Anfragen pro Jahr kommen.
Richard Schröder ist sich sicher, dass damit die Gründungsidee der Stasi-Unterlagenbehörde zukunftsfest gemacht werden kann. Weg von der Verwaltung hin zu mehr Aufklärung und ja auch Geschichtspädagogik. Das ist die neu angedachte Richtung für die Stiftung und deren Chefs.
Und ein Gedenkstättenleiter für die neu zu gründende Stiftung kann das als Gedenkstättenleiter besser als jemand, der ein so großes, verschieden zusammengesetztes Paket von Aufgaben wahrnehmen muss.
Bis Ende der nächsten Legislaturperiode soll die Reform umgesetzt werden, empfiehlt die Kommission.
Der türkische Präsident Erdogan besteht auf strafrechtlichen Konsequenzen für Jan Böhmermann. Erdogan ließ durch eine Anwaltskanzlei einen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Mainz stellen. Aus Istanbul Thomas Bormann.
Erdogan-Sprecher Kalin sagte in Ankara, die Angriffe auf Präsident Erdogan mit unverschämten hässlichen Worten hätten mit Presse- oder Meinungsfreiheit nichts zu tun und müssten bestraft werden. Der türkische Vizeregierungschef Numan Kurtulmuş hatte Böhmermanns Schmähgedicht sogar als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Kurtulmuş sagte zudem, Böhmermann habe mit diesem Gedicht nicht nur den türkischen Präsidenten beleidigt, sondern alle 78 Millionen Bürger der Türkei. Kurtulmuş nannte Böhmermann einen unverschämten Mann, der im Rahmen der deutschen Gesetze wegen Präsidentenbeleidigung bestraft werden solle. Türkische Medien berichten nur am Rande über den Fall Böhmermann. Klagen wegen Präsidentenbeleidigung sind in der Türkei Alltag. In den vergangenen 20 Monaten sind Erdogans Anwälte gegen etwa 1.800 Personen juristisch vorgegangen, weil diese angeblich den Präsidenten Erdogan beleidigt haben sollen.
Die Bundesregierung prüft noch, ob sie die Staatsanwaltschaft ermächtigt, den ZDF-Satiriker wegen Beleidigung eines Staatsoberhauptes zu verfolgen. Aus dem Umfeld des Auswärtigen Amtes hieß es heute, man sei skeptisch, ob das Strafrecht der richtige Weg sein könne. Der VfL Wolfsburg beschwört vor dem wichtigsten internationalen Spiel seiner Clubgeschichte eine historische Chance. Bei Real Madrid kann der deutsche Vizemeister heute Abend zum ersten Mal überhaupt ins Halbfinale der Champions League einziehen. Thorsten Iffland.
Verbal steht es schon vor Anpfiff des Viertelfinalrückspiels 1:0 für den VfL Wolfsburg. Während Madrids Abwehrspieler Daniel Carvajal von Krieg spricht und Wolfsburg so wörtlich überrollen will, versucht es Hinspieltorschütze Maxi Arnold auf die, sagen wir, etwas charmantere Art und Weise.
Wir müssen da echt die Eier zusammenpacken und dann auch kompakt stehen. Und ich glaube, wenn das ist, dann haben wir schon mal die halbe Miete geschafft.
Ein Fußballwunder braucht der VfL Wolfsburg jedenfalls nicht mehr, um erstmals ins Champions-League-Halbfinale einzuziehen, betont Geschäftsführer Klaus Allofs.
Ein 2-0-Sieg, das ist eine ordentliche Ausgangsposition. Aber es ist natürlich noch gar nichts gelaufen.
Vor allem, weil die 80.000 heißblütigen spanischen Fans im legendären Estadio Santiago Bernabeu schon so ziemlich jedem Gegner Angst eingeflößt haben. Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking scheint das allerdings wenig zu beeindrucken.
Ich glaube, wenn Real Madrid den Mythos benutzen muss, um vor das Spiel gegen Wolfsburg hinzuweisen, dass er besteht, dann haben wir sehr viel Respekt uns erarbeitet im Hinspiel.
Ja, und nicht nur das, sondern auch eine hervorragende und so nie erwartete Ausgangslage – unterstreicht Weltmeister André Schürrle.
Ich glaube, es ist noch mal geiler, als wenn die hier jetzt gewonnen hätten und wir fahren dahin und alle denken schon, okay, es ist sowieso vorbei. Und jetzt ist es Real richtig bedroht auch. Das müssen wir einfach genießen. Die Stimmung wird aufgeheizt sein. Bei jedem Konter von uns wird es abgehen. Das muss einfach geil sein für jeden.
Real Madrid empfängt den VfL Wolfsburg, Manchester City, Paris Saint-Germain. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.